Liebe Schwestern und Brüder, ist er unser Grund, unsere Sehnsucht, unsere Zukunft? Oder sind es unsere Gewohnheiten, unser Geschmack, die Tradition, die Nostalgie, wie es einmal war? Diese unsere Kirche wurde am 6. Juli 1597 eingeweiht. Trotzdem feiern wir heute, wie in Bayern üblich, am dritten Sonntag im Oktober Kirchweih. Kirchweih, Schweinsbraten mit Kartoffelknödel, Rotkraut, eine Maß Bier, ein bisschen Jahrmarktsatmosphäre und schon ist Kirchweih gerettet. Seit über 425 Jahren wird hier gebetet, wird hier Eucharistie gefeiert, mit und ohne Jesuiten. Seit über 425 Jahren fasziniert dieser Prachtbau. Es sind Steine. Lebendig werden sie durch uns, singende und klingende Steine. Ihr seid Gottes Bau, schrieb Paulus nach Korinth. Wir haben es gehört. Sind wir es? Gottes Bau. Wollen wir es sein? Reden, denken, handeln wir auch so? Oder ist jede und jeder hier sein eigenes Bauwerk und Kunstwerk? Und was hat dieser Prachtbau zu tun mit dem Tempel, von dem Jesus spricht, dem Tempel in Jerusalem, der für ihn zu einer Markthalle geworden ist? Kirchen, Tempel, Moscheen, das sind heilige Orte. Wir brauchen heilige Orte. Orte, an denen wir still werden. Orte, an denen wir zur Besinnung kommen. Orte, an denen wir Heiliges spüren oder mindestens die Sehnsucht danach. Orte, an denen wir das Geheimnis der Eucharistie feiern, Weihrauch riechen, Lieder singen, wo wir schauen und hören, schmecken und fühlen. Orte, an denen wir uns vergewissern, wer wir sind, wer wir sein wollen, wer wir sein sollten, wer wir werden können. Nicht, weil wir moralisch oder spirituell unter Druck gesetzt werden, wie das so oft geschehen ist im Lauf der Kirchengeschichte, wenn mit Himmel und Hölle gedroht wurde, anmaßend genug. Nicht, weil wir uns ein Stück Himmel erkaufen wollen, durch unser Geld oder durch unseren Einsatz oder durch unsere Präsenz. Wir sind hier, weil wir wieder und wieder und wieder und wieder erinnert werden müssen an das Leben Jesu, an seinen Weg zum Kreuz und an seine Auferstehung. Und das sind nicht historische Daten allein. Wir gehen diesen Weg weiter. Wir schreiben dieses Leben Jesu weiter. Und das macht dann vieles relativ. Es macht vieles relativ, dass es auch gibt in der Kirche, auch hier, an Eifersüchteleien, an spiritueller oder intellektueller Arroganz, an Überheblichkeit, an gespielter Demut oder Dienstbarkeit, bewusst oder unbewusst. Wir wären ja keine Menschen, wenn uns das fremd wäre. Ich will, dass du bist. Diese Worte in freier Anspielung an Augustinus erwartet, wer in Würzburg die Augustinerkirche betritt über den Dominikanerplatz, und er besagt, Gott hat jede und jeden ins Dasein gerufen, ohne Vorleistung unsererseits. Und genau soll sich jede und jeder willkommen fühlen in der Kirche und da sein dürfen. Ich will, dass du bist. Neuer Mut zum Dasein. Das klingt einfach, banal, ist es aber nicht. Ich will, dass du bist. Obwohl wir Mahlgemeinschaft haben, obwohl wir dieselben Gebete sprechen, obwohl wir gemeinsam feiern, trennt uns auch vieles, bewusst oder unbewusst. Rollen, Ämter, Dienste, Meinungen, Ansichten, Geschmack, Nostalgie, all das ist hier versammelt. Illusionen können wir uns da keine machen. Und wer von draußen reinkommt, wer diese Gemeinde nicht kennt, wer um die Geschichte dieser Kirche hier und dieser Gemeinde nicht weiß, könnte ja fragen, was ist denn anders bei euch und wie zeigt sich das? Und warum gibt es dann doch dies oder jenes, was gerade nicht zu den hehren Sonntagspredigten und Bekenntnissen passt? Anonyme Briefe, Drohungen, Verwünschungen, Klatsch und Tratsch, auch das gibt es in der Kirche. auf dem synodalen Weg, genauso wie hier in St. Michael, auch wenn hinterher keiner etwas davon wissen will und man sich ahnungslos gibt. Sei der du bist und werde der du sein kannst, dieses Wort wird Franz Grillparzer zugeschrieben. Treffender finde ich, noch einmal Augustinus, ein Wort, das wir gelegentlich vor der Kommunion zu hören bekommen. Empfange, was du bist, Leib Christi, und werde, was du empfängst, Leib Christi. Empfange, was du bist, Leib Christi, und werde, was du empfängst, Leib Christi. Leib Christi, das sind wir, das werden wir. Aber wer meint, ein für allemal, ist schon wieder in Gefahr, auf die Schiene frommer, spiritueller oder theologischer Besserwisserei zu geraten. Leib Christi, das ist ein Bild für Kirche. Und ein Leib hat bekanntlich verschiedene Teile mit verschiedenen Funktionen. Paulus hat darüber nachgedacht, Hand, Fuß, Herz, Hirn, es braucht alles. Und wo etwas auslässt, wird's schwierig. Empfange, was du bist, Leib Christi, und werde, was du empfängst, Leib Christi. Das ist ein Lebensprogramm und es ist ein Übungsweg und wir kommen nie an ein Ende damit. Eucharistie, der Empfang des kleinen Stücken Brotes, kann Trost sein und Stärkung. Stärkung auf dem Weg und Trost, weil wir merken, ich bleibe oft zurück hinter dem, was möglich wäre, was wünschenswert wäre. Kirchweih, Erinnerung an die Weihe einer Kirche, Steine, ja, aber diese Steine müssen lebendig werden, Leib werden. Kirche erwacht in den Seelen, ein berühmtes, sehr oft zitiertes Guardini-Wort von 1921-22. Nach Hymnen an die Kirche ist uns schon lange nicht mehr zumute und ein Haus voll Glorie schauet, auch wenn wir es am Ende dieser Messe singen. Es kommt uns nicht mehr so leicht über die Lippen, so schön dieses Lied ist, aber es sind schreckliche Dinge passiert im Haus der Kirche. Hans Joas, der Berliner Soziologe und Philosoph, schreibt, die Kirche ist kein Verein, aus dem man austritt, weil einen das Vereinsleben langweilt und nicht genügend zur Teilnahme motiviert oder einem das Führungspersonal unsympathisch ist. Sie ist auch keine politische Partei oder soziale Bewegungsorganisation, die man verlässt, weil man mit ihren Zielen und Bestrebungen nicht mehr übereinstimmt und keine Chance sieht, diese zu verändern. Sie ist mehr als Verein oder Partei und man muss nicht gleich an ihre göttliche Stiftung appellieren, um ein Gespür für dieses Mehr zu wecken. Was aber bedeutet dieses Gespür für Mehr? Das ist die spannende Frage. Wie kann man dafür werben, in der durch die Corona-Pandemie auch in der Kirche gereizten, teils hochexplosiven Stimmung die tiefgreifendste Verwerfungen, diametral entgegengesetzte Wahrnehmungen und Wertungen ein und desselben Vorgangs und allerhand Ungleichzeitigkeiten schonungslos offenlegte und nicht nur irgendwo weit weg, auch hier unter uns in der einen oder anderen manchmal sehr bösartigen Form. Und die Kirche, erodiert, veraltet, reformunwillig, reformunfähig, ein Auslaufmodell an Insolvenzrhetorik, Copywriter, netischer Wahn, fehlt es ja nicht. Deswegen in Schockstarre verfallen? Nein, entschieden, nein. Karl Rahner hat einmal über das Vertrauen in der Kirche gepredigt. Sowas löst heute Kopfschütteln aus. Wohlgemerkt, er sprach nicht vom Vertrauen in die Kirche, sondern vom Vertrauen in der Kirche. Also zu konkreten Menschen. Wir sind Kirche. Und da wären wir dann bei dem, was Pater Manfred Hösel in einer Predigt beim Faschingstriduum die GmbH genannt hat. Wir sind eine Gesellschaft mit begründeter Hoffnung, aber wir müssen diese Hoffnung auch begründen, argumentativ und nicht nur fromm daherfaseln oder daher lächeln. Gesellschaft mit begründeter Hoffnung, das wirkte auf mich evangelikal zunächst beim Zuhören, aber ich habe mich mittlerweile damit sehr angefreundet. Alfred Delp sprach 1941 vor Seelsorgern in Fulda über das Vertrauen in der Kirche und er schrieb, es gibt innerhalb des kirchlichen Lebens der Gegenwart, damals während des Krieges, eine Art dogmatischen Nihilismus und Pessimismus. Was da geschieht, ist eine Totalisierung des Karfreitags und es wird vergessen, dass bei aller Realität des Karfreitags die letzten Worte des Herrn, Worte an die Schöpfung, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten sind. 80 Jahre ist das her. Das letzte Wort hat Ostern, Auferstehung. Und Heribert Prantl hat es in seiner Fastenpredigt ja auch so gesagt, ich lasse mir den Glauben daran nicht nehmen, trotz allem in der Kirche. Bekannter ist Alfred Delps Text »Das Schicksal der Kirchen« von 1944-45, auf das auch Kardinal Marx in seinem Rücktrittsschreiben an den Papst im Mai 2021 Bezug genommen hat, Delps toter Punkt. Das Schicksal der Kirchen, es wird in der kommenden Zeit nicht von dem abhängen, was ihre Prälaten und führenden Instanzen an Klugheit, Gescheitheit, politischen Fähigkeiten und so weiter aufbringen, auch nicht von den Positionen, die sich Menschen aus ihrer Mitte erringen konnten, das alles ist überholt. Die Kirchen scheinen sich hier durch die Art ihrer historisch gewordenen Daseinsweise selbst im Weg zu stehen. Ich glaube, überall da, wo wir uns nicht freiwillig um des Lebens willen von der Lebensweise trennen, wird die geschehende Geschichte uns als richtender und zerstörender Blitz treffen. Wir sind trotz aller Richtigkeit und Rechtgläubigkeit an einem toten Punkt. Die christliche Idee ist keine der führenden und gestaltenden Ideen dieses Jahrhunderts. Und da sind wir dann mitten in dem, was uns hier und heute, 80 Jahre danach, beschäftigt. Hier in Deutschland auf dem synodalen Weg, aber auch weltweit. Und Delp schrieb damals, man soll deshalb keine großen Reformreden halten und keine Reformprogramme entwerfen, sondern sich an die Bildung der christlichen Personalität begeben und zugleich sich rüsten, der ungeheuren Not des Menschen helfend und heilend zu begegnen. Wir stecken nicht mehr im Zweiten Weltkrieg, aber wir stehen vor einer atomaren Bedrohung. Helfend und heilend der Not der Menschen begegnen. Das ist auch heute unsere Situation. Und es sind ja nicht nur deutsche Themen, die den synodalen Weg umtreiben. Wie geht es mit Kirche weiter? Geht es überhaupt weiter? Da kommt die Erosion des Glaubens ins Spiel, die Vertrauens- und die Autoritätskrise, der Missbrauchsskandal, der Skandal des Umgangs damit, die horrenden Kirchenaustrittszahlen, die Disparatheit einer Bischofskonferenz, die gerade noch feststellen kann, wir sind im Konsens, dass wir im Dissens sind, die durch Corona ausgelöste Krise, die Gereiztheit und Aggression im kirchlichen Bereich, Skandale, Negativzeilen, Kirche auf Talfahrt, könnte man sagen, oder auch Hopfen und Malz verloren. Und da müssen wir dagegenhalten. Ich erinnere an die starken Metaphern von Papst Franziskus. Wir hören sie, wir kennen sie und gehen zur Tagesordnung über, auch hier in St. Michael. Kirche der offenen Türen, Kirche als Feldlazarett, Willkommenskultur. Dass Kirche immer heilig und sündig zugleich ist, auch das kennen wir. Die Kirchenväter haben darüber lange Abhandlungen geschrieben, aber wir haben auch zur Genüge erfahren, wozu vermeintlich heilige Männer und Frauen fähig sind in der Kirche. Und trotzdem bekennen wir Sonntag für Sonntag, ich glaube an die heilige katholische Kirche. Oder im großen Credo, ich glaube an die eine heilige katholische und apostolische Kirche und an Kirchweih, müssen wir uns schon fragen, tun wir das denn noch? Glauben wir das denn noch ehrlich und wirklich und wirksam? Auch das ist Realität, auch wenn es einen würgt. Auch wenn da und dort selbst gebastelte Bekenntnisse daraus christliche Kirche machen, weil einem das katholisch peinlich ist, aufstößt. Wir können uns nicht unsere eigene Kirche stricken. Empfange, was du bist, Leib Christi, und werde, was du empfängst, Leib Christi. Leib Christi ist mehr als Kirche. Der Geist braucht einen Leib. Die Kirche braucht Menschen, die sie gestalten, leben, verwirklichen, zukunftsfit machen. Sensible, aufmerksame, kritische Geister braucht es dafür. Sonst werden wir, was Reinhold Stecher, der Bischof von Innsbruck, einmal als römische Kirchenvision beschrieb, manche wünschten sich eine Kirche wie eine Tiroler Alm um 12 Uhr mittags, alles schläft und käut wieder. Sensible, aufmerksame, kritische, wache Geister brauchen wir, seien wir es. Aber auch demütig genug zu wissen, wir werden immer Kirche, wir sind es nie ganz, wir sind und bleiben unterwegs. Sonst gesellen wir uns zu den Unglückspropheten, die überall nur Niedergang sehen, in der Kirche und in den Orden oder hier. Kirchweih 2022, der Traum von Kirche soll kein Albtraum sein, der schwer auf uns lastet, der uns quält. Aber Träume werden eben nur wahr, wenn wir aufwachen und tun. Und das hat mit Umkehr zu tun. Amen.